Boah, ey, ganz ehrlich, wie ich Weihnachten hasse.
Hä, wieso das denn? An Weihnachten gibt es doch Geschenke und Weihnachtsmärkte
und Langosch und kandierte Äpfel.
Man singt Lieder bei Kerzenschein.
Es gibt Plätzchen und Weihnachtsbraten, Knödel und Kartoffelbrei und Schokolade.
Oh, ey, habt ihr euch eigentlich hier schon mal umgeschaut? Ein einziges Rumgehetze hier durch die Gegend und alles hier ist viel zu teuer.
Ey, sorry, dass ich wieder zu spät bin. Ich konnte nicht früher kommen.
Boah, hatte ich deine Mami erst jetzt gehen lassen.
Du bist mal wieder zu spät.
Oder musstest du erstmal noch zu Ende beten?
Was? Nein, was für ein Quatsch.
Du bist doch so ein Christ.
Was ist denn heute mit ihr los?
Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich einfach nur schlecht gelaunt.
Sie hasst Weihnachten.
Ja, lass uns schon mal umgucken, oder?
Okay. Juhu, Essen.
Boah, Leute, kommt mal her.
Was denn?
Zieht euch das mal rein. Seht ihr diesen alten Knacker da am Plätzchenstand?
Ja.
Der ist total in dieses Gespräch da mit dieser Polizistin vertieft.
Ja, und?
Ja, wie ja und? Ich gehe hin, ich lenke ihn ab und ihr nehmt was mit.
Was? Du meinst Clown?
Ja, natürlich meine ich Clown.
Also bei sowas mache ich nicht mit.
Du bist ja auch ein Weichei, ganz ehrlich. Und, wie sieht's bei euch aus? Seid ihr wenigstens dabei?
Tja, wieso eigentlich nicht? Ich habe eh kein Geld mehr.
Okay, dann seht zu und lernt. Du sollst mitkommen. Oh, guten Tag, werter Herr. Ist das nicht ein furchtbares Wetter heute? Es ist so eisig kalt. Aber wirklich, Sie haben meine Hochachtung, dass Sie Ihre wirklich feinen Backwaren hier in dieser Kälte veräußern. Wirklich, meinen größten Respekt. Dankeschön, wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Und was habt ihr? Zeigt schon. Boah, das ist krass.
Na, ihr Nimmel. Hoffentlich macht ihr hier nichts Verbotenes.
Nein, doch nicht.
Gib schon her.
Kommt, lass uns weitergehen. Siehst du, war doch gar nichts dabei.
Naja, wenn du meinst.
Wisst ihr, was noch besser ist?
Was?
Der stand da hinten. Der verkauft richtig teure, handgemachte Sachen.
Ehrlich jetzt? Mhm.
Boah, da gehen wir als nächstes hin.
Was wollt ihr denn mit dem Zeug?
Was ist das bitte für eine Frage? Wir gehen da hin, wir nehmen es mit und dann verkaufen wir es. Dann gehen wir sogar mit einem Plus raus.
Aber bei dem Stand, bei dem können wir das doch nicht machen.
Tja, wieso nicht?
Ja, ich kenne den, der da arbeitet. Das können wir nicht bringen bei dem.
Das ist doch perfekt. Dann gehst du zu ihm, lenkst ihn ab und ich steck uns beiden was in die Tasche.
Also, ja, ich kann's versuchen.
Geht doch.
Hallo Samuel, schon lange
Hallo.
Nicht mehr gesehen.
Ja.
Wie geht es dir und wann kommst du mal wieder in die Gemeinde?
Ja, weißt du, ich habe leider zurzeit sehr viel zu tun mit der Schule und so. Ich kann leider nicht mehr so oft kommen.
Ah, okay. Ja, ich bin noch bis zum nächsten Wochenende hier im Stand eingeteilt. Und wie du siehst, wir verkaufen Waren, die dann das Geld für Bedürftige geht. Hättest du mal irgendwie Zeit, irgendwie dann was zu unternehmen?
Ja, nächste Woche hätte ich theoretisch mal wieder Zeit. Also warum denn eigentlich
du
nicht?
Du Göre, ich habe dich gerade was einstecken sehen. Du kommst erstmal mit.
Was? Ich wollte gerade zahlen. Sag's ihm, Samuel.
Und du? Du bist doch davor auch mit dir rumgelaufen.
Ich habe gar nichts mit dir zu tun. Sie habe ich vorhin nur nach dem Weg gefragt.
Naja, das kann ich nicht beweisen. Aber du kommst erstmal mit.
Was ist los mit dir? Du Verräter, was soll das?
Hey Samuel, was ist los? Wo ist Nathalie?
Ach, verschwindet.
Jetzt willst du wohl die Ware für dich behalten oder was? Gib uns gefälligst was ab.
Ihr sollt verschwinden, Mann.
Toller Freund.
warum passiert sowas ausgerechnet an Weihnachten?
Ja, warum passiert sowas ausgerechnet an Weihnachten? So einen richtigen Schlamassel, in den sich unsere Figur hier so hinein manövriert hat, wo man doch eigentlich denkt, Weihnachten, das ist doch immer richtig schön, Weihnachten sind doch immer alle fröhlich, Weihnachten ist doch immer, ja, schon seit jeher so ein positiv behaftetes Fest, und dann passiert da so ein Schlamassel. Und ich finde es immer ganz interessant, dass man eigentlich über Weihnachten immer so leuchtende Lichter und Geschenke und eigentlich immer nur Positives mit verbindet. Aber wenn man mal in die Bibel schaut und sich den Kontext anguckt, ja, wie die Weihnachtsgeschichte eigentlich oder was die Weihnachtsgeschichte für Umstände berichtet, dann muss man eigentlich sagen, wenn man aufmerksam mitliest, da ist vieles überhaupt nicht so positiv. Da ist es nicht mit Freude, da ist es nicht mit Geschenken, sondern da sind so einige Sachen, die sehr, sehr negativ sind. Und das werden wir auch gleich sehen. Wenn ihr euch an letzte Woche erinnern könnt, Andi hatte ja von den Weisen berichtet, die Jesus ja besucht haben und die Geschenke vorbeigebracht haben. Und ich werde daran direkt anknüpfen. Ich werde die Geschichte nämlich jetzt betrachten, die direkt danach berichtet wird in Matthäus. Und was wir sehen werden, ist, dass da sowohl Dunkelheit oder von Dunkelheit berichtet wird, als auch von Licht. Und ich habe es mal Licht in der Dunkelheit genannt, das Predigtthema für heute. Und wie gesagt, wir werden dazu Matthäus 2 uns heute anschauen. Ich werde beginnen mit einem Vers, der bei Andreas letzte Woche auch schon da war, den greife ich nochmal auf und werde dann entsprechend weiterlesen. Wir lesen nochmal ab Vers 13 und dann machen wir weiter bis Vers 18. Als die Weisen aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht: Eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel Jammer, Weinen und Klagen. Rahel beweint ihre Kinder und weiß sich nicht zu trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Wenn man diese Verse liest, dann merkt man, das ist alles andere als das, was wir heutzutage mit Weihnachten in Verbindung bringen. Da sind Gräueltaten, die vollzogen werden, da sind böse Dinge, die passieren. Man kann eigentlich sagen, wir sehen Jesus, wie Andi letzte Woche berichtet hat, ist auf diese Erde gekommen und wird von diesen Weisen Weisen und Königen so freudig empfangen. Man hat also auf der einen Seite, wo man sieht, da ist das Gute, ja, das ist das sehr Positive, da ist der Retter, der jetzt endlich kommt. Aber wo das Gute auf der einen Seite ist, da ist das Böse nicht weit entfernt. Und das lesen wir genau in dieser Bibelstelle. Da ist das Gute und das Böse folgt sogleich. Ich habe mich gefragt, wie ist das heute bei uns? Auch heute haben wir ja die Tatsache, ja, Weihnachten, was sehr Positives, was sehr Fröhliches. Und wenn man auch so heutzutage reinguckt, da gibt es so eine Statistik, ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, dass die Selbstmordzahlen zu Weihnachten immer sehr hoch sein sollen. Ich habe mich gedacht, okay, ich gucke mir mal die Statistiken an. Und da haben wir hier die vom Bundesamt und diese Behauptung stimmt nicht. Also das wird behauptet, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber die Selbstmordrate, die ist durchweg das ganze Jahr eigentlich relativ gleich. Aber eine Sache ist mir aufgefallen. Wenn man nämlich von Dezember in Januar geht, ich habe es mal hier markiert, dann fällt auf, dass von Dezember auf Januar die Selbstmordrate regelmäßig um 10% steigt. Und das verwundert mich. Denn eigentlich sind wir an Weihnachten, wo wir berichtet bekommen, da ist der Retter da, der uns Menschen retten soll. Und was passiert in der Folge? Die Selbstmordrate steigt um 10%. Ja, mal sind es 9%, mal sind es 11 oder 12, aber das verwundert doch sehr. Wo auf der einen Seite das Gute kommt, ist das Böse nicht weit entfernt. Das sehen wir auch heutzutage. Und ich kann euch auch sagen, sowohl Missionare als auch Leute, die Gemeinde gründen, die können ein Lied von diesem Satz singen. Wo das Gute kommt, ist das Böse nicht weit entfernt. Und jetzt stellt sich die Frage, sollen wir deshalb jetzt in Verzweiflung fallen? Sollen wir deswegen sagen, ja, lass uns Weihnachten doch lieber abschaffen? Das sage ich ganz klar, nein. Was wir machen sollen, ist, wir sollen auf Gott schauen. Das ist das Wichtige. Und genau das möchte ich mal bei diesem Bibeltext machen. Wie gesagt, wir haben das gerade gelesen und wir lesen mal ein bisschen weiter. Oder fassend nochmal, nehm nochmal einen auf. Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn. Was wir hier lesen ist, ja, wir lesen noch weiter, als Herodes aber gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef in Ägypten im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Ja, was wir hier lesen, wir sehen, zweimal wird Josef von Gott direkt angewiesen, wo er hingehen soll. Ja, wird ihm zweimal gesagt, eigentlich sogar dreimal, wenn wir Kapitel 2 komplett betrachten. Und ein Satz ist für mich da sehr entscheidend. Und das ist eben dann genau dieses auf Gott schauen in solchen Situationen. Damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hier steht, damit erfüllt würde, was der Herr schon lange zuvor gesagt hat. Was wir hier sehen ist, wenn wir Kapitel 3 gesamt betrachten, Matthäus berichtet von drei Prophetien, die erfüllt werden. Drei Stück in Kapitel 2. Ich habe jetzt hier nur eine rangenommen wegen der Zeit, aber drei Stück erwähnt er in diesem Kapitel 2. Und da stelle ich mir die Frage, was sagt mir das, wenn ich hier von drei Prophetien lese, die sich erfüllt haben? Was sagt uns das? Das Erste, was es mir sagt, ist, Gott hat einen Plan. Ja, wenn er das schon vor vielen, vielen Jahren zuvor festgelegt hat und uns davon berichtet, sagt es mir, Gott hat einen Plan. Es sagt mir auch, Gott wusste schon weit im Voraus, was geschehen würde. Ja, das ist eigentlich auch ziemlich klar. Und was es mir auch sagt, ist, Gott trifft auch Vorkehrungen, um den Plan zu schützen und durchzuführen. Er sagt ja Josef mehrmals, geh hin und tue dies, geh hin und tue das. Das ist alles Vorkehrungen und alles Dinge, die Josef davor schützen, in ein Unglück zu fallen und dass der Plan nicht zustande kommen würde. Jetzt die große Frage, warum macht Gott denn das? Warum macht er das alles mit diesen Prophetien und diesen Vorkehrungen? Johannes 8, Vers 12, Jesus beantwortet es selber. Jesus redet zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist die Antwort. Er macht das, damit Jesus als Licht in unsere dunkle Welt kommt. Ich habe es mal so für uns zusammengefasst. Gott sucht uns in der Dunkelheit, um uns mit seinem Licht zu retten. Und dieses Licht ist Jesus. Gott sucht uns in der Dunkelheit, um uns mit seinem Licht zu retten. Ich habe euch hierzu eine Geschichte mitgebracht von diesem Mann, den ihr ganz rechts seht. Der gute Mann heißt Nikolaus Hermann. Er lebte zur Zeit der Reformation, hat mit Luther die Reformation in vollem Zuge durcherlebt oder miterlebt. Er selber ist dann zum Liedermacher geworden, hat so einige bekannte Lieder gedichtet unter den Lutheranern. Ja, und er hat wirklich die Reformation voll und ganz miterlebt, war auch ein Mitstreiter für Luther, hat zusammen mit ihm an einer Front da gekämpft. Und ja, man kann sagen, er hat eigentlich eine gute Karriere als Geistlicher so hingelegt. Bis auf eine Sache. Eine Sache, die drückte ihm sein ganzes Leben schon wie so was Ungenehmes, was ihm einfach wehgetan hat. Und das war sein Sohn. Sein Sohn ist komplett auf die schiefe Bahn geraten. Sein Sohn ist irgendwann weggegangen, hat sich zerstritten mit den Eltern, ist irgendwo arbeiten gegangen und hat eigentlich nur einen Beruf erwählt, an dem man eh nicht so lange leben würde, nämlich so in so einem Bergwerk tief in einem Stollen zu arbeiten. Ja, er arbeitet. Test. Bin ich da? Gut. Ja. Also sein Sohn geht eigentlich nur noch arbeiten, um mit dem Geld, was er sich erarbeitet, sich nur noch das Leben durchzusaufen. Er bringt alles, gibt alles im Alkohol aus und verschwendet sein Leben so richtig. Und dem Vater tut es natürlich weh. Dem tut es weh. Und es dauert, bis der Vater 60 Jahre alt wird, Nikolaus Hermann, im Alter von 60 Jahren, bekommt er diesen inneren Eindruck, ich muss jetzt meinen Sohn suchen gehen. Ich muss zu ihm gehen. Es tut mir so weh, was er erlebt. Ich muss zu ihm gehen. Und er macht sich auf den Weg. Er geht in die Stadt, von der er noch weiß, wo sein Sohn hingegangen ist. Und er versucht, sich zu erkundigen und er bekommt irgendwie noch heraus, dass sein Sohn irgendwie in so einem Bergwerk da tief im Stollen arbeitet. Und er weiß nicht wieso, aber er denkt sich, okay, es ist zwar Weihnachtszeit, da wird gar keiner arbeiten, aber ich muss in diesen Stollen gehen, ich muss da hineingehen. Und er geht los, geht mit einem Steiger, so nannte man das damals, der dann für die Sicherheit dort zuständig war, geht mit einem Steiger los und geht hinab in diese tiefe Dunkelheit. Und ja, er findet es unfassbar, wie man in so einem Umfeld arbeiten kann. Und dann gehen sie auf eine Tür zu, die schwer ist und die nur von außen zu öffnen ist. Und er beauftragt den Steiger und sagt ihm, bitte öffnen Sie diese Tür. Sie müssen mir diese Tür unbedingt öffnen. Und der Steiger denkt sich, wieso soll ich die öffnen? Da ist gar keiner drin, es arbeitet keiner, es macht gar keinen Sinn. Und er macht die Tür auf und er sieht, wie sein Sohn hinter dieser Tür liegt. Und er fragt, wieso liegt der da? Und es ist passiert, dass der Sohn, dem ist tagsüber kalt geworden, er ist hinabgegangen in die Höhe, in den Stollen, weil es dann wärmer wird. Und dann ist es passiert, dass diese schwere Eisentür hinter ihm zugeflogen ist und er eingesperrt war in dieser Dunkelheit dann. Kein Licht, nichts. Er war gefangen in dieser Dunkelheit, der eigene Sohn. Und der Vater nimmt seinen Sohn natürlich in die Hand, in die Arme, voller Tränen, weil der Vater jetzt verstanden hat, was Jesus eigentlich für uns getan hat. Der Vater kommt auf die Erde, um uns Menschen aus der Dunkelheit zu holen, so wie der Vater hier seinen Sohn herausgeholt hat. Und der Vater hat, Nikolaus Hermann hat dann dazu noch ein Lied geschrieben, das dann auch weltbekannt wurde. Ich habe den Titel leider nicht mehr so ganz. Aber die letzte Zeile heißt in etwa, der Vater ist herabgekommen zu uns in die Dunkelheit, um uns zu retten. Und ich finde, diese Geschichte macht es recht deutlich, Gott sucht uns in der Dunkelheit, um uns mit seinem Licht zu retten. Ja, so weit sind wir hier jetzt erstmal. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir haben gesehen, unsere Figur ist hier in so einem Schlamassel drin. Da ist jetzt alles schlecht und sieht nicht gut aus. Und wir gucken einfach mal, wie es da weitergeht. Ich darf das Anspielteam wieder nach vorne bitten.
Warum muss sowas ausgerechnet an Weihnachten passieren?
Ey, du hast doch hier was verloren.
Das gehört mir nicht.
Das vorhin war eine abgesprochene Sache, oder? Du warst die Ablenkung. Aber ich bin nicht sauer oder so.
Ja, ey, das vorhin, ich war die Ablenkung und ja, sie hat mir die Schneekugel eingesteckt. Ich hab sie so verraten, Mann, es tut mir so leid und ich wollte bei sowas eigentlich gar nicht mehr mitmachen.
Ach, es wird schon alles gut.
Nicht so fest. Oh, Mann.
Auf dem Weihnachtsmarkt gab es wieder einen Diebstahl. Mach bitte die Anzeigepapiere fertig.
Was denn schon wieder? Das wird ja immer schlimmer. Ich kümmere mich um die Papiere.
Dass ihr Teenager nur Blödsinn im Kopf habt, ehrlich.
Hallo? Ja? Ja, die ist noch hier. Mhm. Und wer sind Sie genau? Ach, der Besitzer vom beklauten Stand. Die Schulden wurden bezahlt? Okay, das gebe ich gleich weiter. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Frau Kommissarin Wachsam, kommen Sie mal bitte.
Ja?
Die Schulden der jungen Dame wurden anscheinend schon bezahlt und auf eine Anzeige wurde verzichtet.
Okay. Hast du gehört? Du kannst gehen. Aber weh, ich erwische dich nochmal bei so einem Blödsinn.
Ah, hey, ey, deswegen vorhin, ich wollte dich nicht so verraten.
Nein, es tut mir unglaublich leid, ich hab euch da alle mit reingezogen, das war so eine blöde Idee, ich hab alles ruiniert, es tut mir einfach leid. Aber dass dein Kumpel an dem Stand einfach die Schuld für mich bezahlt hat, das finde ich unglaublich.
Wie, hat er dich etwa einfach gehen lassen oder was?
Die Polizistin hat mich einfach gehen lassen.
Was? Das ist ja
ehrlich,
krass.
Das ist
ja
Wahnsinn.
Wenn du willst, kannst du theoretisch nächsten Sonntag mitkommen zur Gemeinde und du kannst dich persönlich bei ihm bedanken. Er ist ja bei mir in der Gemeinde.
Oh Mann, das muss ich echt machen.
Gerne doch.
Schön. Test, Test. Hallo, hallo. Gott sei Dank ein Happy End, oder? Ich würde sagen, nochmal ein Applaus. Es hat bei der Vorbereitung. Es hat in der Vorbereitung richtig Spaß gemacht, mit den Teens das Theaterstück zu üben. Die waren sowas von motiviert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wirklich. Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Wer kann denn erkennen, was das ist? Wer hat Krippe gesagt? 100 Punkte. Es ist eine Krippe. Ist doch ganz einfach zu erkennen. Also wir haben, upsala. Laser geht nicht. Aber wir haben auf jeden Fall in der Mitte die kleine Kugel, das Jesuskind, nebendran Maria wahrscheinlich, dann Josef. Da haben wir die Weisen aus dem Morgenland. ein Hirte mit Krippe vielleicht, Hirte mit Schaf meine ich, und sowas. Okay, eine Krippe. Warum habe ich dieses Bild mitgebracht? In der Vorbereitung war es für uns natürlich ganz schwierig. Weihnachtszeit, das ist immer, glaube ich, eine riesige Herausforderung. Da sind viele da, da sind die Leute mit unterschiedlichen Gefühl geht man da rein. Vielleicht ist dein Weihnachten gerade so ein Weihnachten. Kugeln verteilt auf einem Tisch, die eine rollt darunter, die andere rollt darunter. Chaos, Krankheit, jetzt hat das Kind Schnupfen und ich habe Fieber und was weiß ich, ich kriege alles nicht unter einen Hut, wann soll ich Geschenke kaufen? Einfach ein Chaos und ich kriege das alles nicht unter einen Hut. Vielleicht ist deine Krippe, aber vielleicht ist dein Weihnachten auch sowas. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder vorletztes Jahr, da hat Rudi mal gesagt, Weihnachten ist das Wochenende des Jahres. Und vielleicht ist das auch dein Anspruch an Weihnachten. Vielleicht ist dein Anspruch an Weihnachten, dass du endlich mal deine Batterien auflädst, die du das ganze Jahr ausgepowert hast, dass du endlich mal wieder an Strom kommst, an den Strom gehängt wirst. Vielleicht ist dein Weihnachten aber auch sowas. Ganz klare Ecken. Alles hat seinen Ablauf. Dann und dann wird in den Gottesdienst gegangen, hinterher gibt es gefälligst die Gans. Und wenn dann nicht gesungen wird, und zwar stille Nacht in der Gemeinde, dann gibt es aber was. Das ist hier scharfkantig, das ist durchgeplant, das ist getaktet, das hat immer so funktioniert, das wird so durchgezogen. Hört ihr? Oder vielleicht ist Weihnachten vielleicht sogar das hier. Du hast völlig den Bezug verloren. Da steht zwar noch drauf, Baby Jesus, Schaf, Esel, Maria, Josef, aber das sind alles nur noch Wörter, alles nur noch, ja, ich habe die Geschichte schon gehört, 1000 Mal. Aber ich kann mir darunter nichts mehr vorstellen. Das ist alles drei Weise aus Morgenland. Ja, wir haben es letzten Sonntag gehört. Was soll ich damit anfangen? Das sind nur noch Namen, das sind noch Wörter. Das ist völlig ja, ohne Bezug. Oder vielleicht ist Weihnachten vielleicht das hier für dich. Du hast alle durchschaut, wie diese Glasscheiben hier. Ja, ihr seid alle nur nett, weil ihr Geschenke wollt. Ach, das Kind hat das Zimmer aufgeräumt, weil es weiß, ganz genau, ja. Dann darf es ein bisschen länger hier aufbleiben und sowas an Weihnachten. Ich habe euch alle durchschaut. In der Gemeinde auf einmal alle so freundlich und warme Stimmung, ja. Ihr wollt doch nur euer Weihnachten. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist das deine Einstellung. Und in der Vorbereitung haben wir gedacht, okay, die Herausforderung besteht darin für uns als Teenkreis und Jugend, die diesen Gottesdienst heute zusammengeplant haben. Was ist eine Sache, die die jüngeren Generationen, vielleicht den älteren Generationen mitgeben können? Und da ist uns das Thema Freundschaft wichtig geworden. Weil als jüngere Person hat man den Eindruck, ja, Freunde sind das Wichtigste auf der Welt. Wir haben ganz am Anfang in den Vorbereitungsstunden, wir haben zwei Vorbereitungsstunden gehabt, wo wir ein Thema gemacht haben, um uns als Gruppe erstmal selber auf das Thema einzustimmen, um dann gemeinsam den Gottesdienst zu planen. Und da hatten wir in der ersten Stunde eine kleine Umfrage gemacht. Und da waren ein paar Kandidaten, da war zum Beispiel die Gruppe Eltern oder Lehrer, Geschwister, Onkels und Tanten, Oma und Opa, haben wir eine Liste gehabt und dann haben wir gesagt, okay, drei Fragen. Von wem ist euch die Meinung am wichtigsten? Überlegt mal, wie würde euer Kind vielleicht abstimmen? Wo wärt ihr in der Liste? Ich kann euch sagen, ich war überrascht. Die Eltern waren eigentlich relativ weit oben, immer. Aber Spitzenreiter bei der Frage war doch eigentlich die, also bei Nachfrage meistens war es dann doch ziemlich wichtig, was die Freunde von einem denken. Und oft hat man als jüngerer Mensch vielleicht das Gefühl, ja, meine Eltern, also irgendwie, die erzählen immer, oh, früher, ey, als ich in der Jugend war, da haben wir das und das gemacht und haben wir das und das durchgezogen. Und die Kinder können es gar nicht glauben, denken, ja, echt jetzt? Wirklich? Und was ist heute daraus geworden? Da ist nicht mehr viel übrig, wenn du mich fragst. Und für uns war die Frage zentral, deswegen haben wir auch dieses Anspiel so gemacht, okay, Freundschaft als Christ, Freundschaft mit Jesus, Weihnachten, wo ist da der Platz dafür? Und wir haben gesehen, Freundschaft kann auch zu absolut negativen Dingen beeinflussen. Also, was die Leute da mit dem armen Samuel gemacht haben, das war aber gar nicht nett. Da den rein überredet, dass er sich da so verhält. Und die Bibel hat dazu eine ganz klare Meinung. Die Bibel hat eine ganz klare Meinung zu Freundschaft mit Gott. Dazu lese ich einmal die Stelle Jakobus 4, Vers 4. Eine richtig harte Stelle. Da steht nämlich, ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Und wenn wir ehrlich sind, muss uns das eigentlich bitter aufstoßen, weil wie oft ist uns das genauso wie dem armen Samuel viel wichtiger, was die Leute um uns herum von einem denken, was die für einen Eindruck von uns haben, als das, was eigentlich Gott von uns möchte. Oder auch die Stelle in Römer 8, Vers 7. Da steht drin, denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Also, wir haben eigentlich verloren, steht da drin. Wir sind dazu gar nicht fähig. Wir sind gar nicht dazu fähig, Freunde von Gott zu sein. Also, schlechte Nachrichten, Weihnachten ist dieses Jahr gestrichen, weil wir können uns gar nicht mit Gott versöhnen. Stand da gerade drin. Und, das stimmt doch was nicht, oder? Richtig, das stimmt auch was nicht. Weil, was dazwischen steht, ist Jesus selber. Und zwar, was Jesus sagt. Hier wird beschrieben, was wir von unserer eigenen Kraft aus erreichen können. Und das ist, grob gesagt, gar nichts. Wir können nicht wirklich, wir können nicht wirklich von selbst eine Freundschaft aufbauen mit Jesus, mit Gott, sondern es muss von Gott selbst kommen. Und dazu gibt es eine geniale Aufforderung in Johannes 15, Vers 12 und Vers 13. Da steht nämlich geschrieben, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Also haben wir hier gerade die Lösung von dem Problem, was wir vorhin aufgemacht haben. Ist das nicht genial? Wir haben vorhin gehört, okay, von uns selber können wir nichts machen. Aber was sagt Jesus? Er sagt, ja, von dir selber nicht. Aber ich kann das. Von meiner Seite möchte ich diese Freundschaft und dann geht das. Ich fand das letzten Sonntag genial, wie Andi das beschrieben hat mit den Weisen aus dem Morgenland, mit dem Stern, dem sie nachgelaufen sind und dass er auch am Schluss unter anderem zu dem Punkt gekommen ist, dass er gesagt hat, ganz Israel wusste Bescheid. Alle, die informiert waren, die Weisen, die gerufen wurden, alle, die sich im Wort auskannten, und das mussten die damals auswendig lernen, die wussten Bescheid, die wussten ganz genau, okay, da ist ein neuer Stern aufgegangen, okay, das sind alles Zeichen in Bethlehem und die Reaktion war enttäuschend. Aber in Jesaja, in der Rolle, die der Herodes sich bringen lassen hat, da steht in Jesaja 53, Vers 5 bis 6, auch noch was Geniales. Und das ist eine Stelle, die ist immer problematisch, weil ich habe am Anfang oder in Vorbereitung dazu habe ich mich mit Daniel einmal getroffen oder wir haben einmal ein Gespräch gehabt und habe ich gesagt, ach Daniel, mich stört es irgendwie, warum ist Weihnachten, wenn man das so macht, also wenn man ein Stück sich ausdenkt und sowas, warum ist das immer auch gleichzeitig Ostern? Ich hätte das am liebsten so gehabt, dass Weihnachten eine Sache ist und die frühstückt man ab und Ostern in ein paar Monaten machen wir dann ein ganz anderes Thema auf. Aber das funktioniert nicht, das hat noch nie funktioniert. Das hat nicht mal beim allerersten Weihnachten funktioniert, weil in der besagten Jesaja-Rolle, von der uns Andi letzte Woche erzählt hat, dass der Herodes sie sich vorlesen lassen hat und die Weisen da drin geforscht haben, wo denn der Retter, der Messias geboren ist, der neue König der Juden, da steht in Vers 53, 5 bis 6, die ganz bekannte Stelle. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Also gerade auch das, was Daniel gesagt hat, in der Dunkelheit, in der Finsternis, hat man schon am allerersten Weihnachten, was jemals gefeiert wurde, nämlich der Tag der Geburt, eigentlich wissen können, wie das am Ende ausgeht. Und deswegen muss eigentlich Weihnachten ein Fest mit Perspektive sein, ein Vektor, eine Pfeilrichtung, die auf das Ziel hinzeigt. Und das Ziel ist unsere Rettung und das Ziel ist Ostern. Und Weihnachten ist ein Dankesfest, dass Gott wirklich diesen Schritt gemacht hat, dass er den Anfang gemacht hat, den Anfang der Vergebung. Genau wie wir es hier gerade im Theaterstück gesehen haben. Nathalie war total überwältigt davon, dass, obwohl sie ganz genau wusste, als sie da saß, Anzeige soll fertig gemacht werden, jetzt geht es mir richtig an den Kragen. Und dann merkt sie, okay, mir wird einfach vergeben. Anzeige wird fallen gelassen. Keine Klage. Ich darf gehen. Okay, der Polizist hat nochmal du, du, du gesagt, aber am Schluss kann ich einfach los. Und sie trifft draußen auf ihren Freund und da merken wir, da ist der erste Schritt. Da ist der erste Blick in die Perspektive, die Weihnachten eigentlich bedeutet. Die Perspektive Vergebung. Ja, lasst uns zum Abschluss noch aufstehen. Ich würde noch eine Gebetsgemeinschaft Ich mal um eine Gebetsgemeinschaft bitten und ich mache den Abschluss. Vielleicht habt ihr die schon mal gehört. Ein Seelsorger berichtet, es war kurz vor Weihnachten. Ich machte in meinem verzweigten Pfarrbezirk Krankenbesuche und stand am Bett einer Frau aus unserer Gemeinde, die an Krebs litt und nicht lange danach heimgegangen ist. Ich erzählte ihr, dass ich in meiner Familie Kummer hätte, weil einer meiner Jungen ein Zeugnis nach Hause gebracht hatte, das weit unter seinen Fähigkeiten liege. Er sei ganz faul gewesen. Ich hatte meinem Jungen gesagt, mit diesem Zeugnis hast du dich um die Erfüllung deines Weihnachtswunsches gebracht. Denn ich kann deine Faulheit natürlich nicht mit einem besonders wertvollen Weihnachtsgeschenk belohnen. Du bekommst also das heiß ersehnte Fahrrad nicht. Als ich das der Kranken erzählte, sah sie mich groß an und sagte, wie, Herr Pastor, Sie wollen den Jungen zu Weihnachten bestrafen? Will uns denn das Weihnachtsfest nicht gerade klar machen, dass Gott uns ganz unverdient mit seiner Güte beschenkt hat? Und soll nicht auch diese unverdiente Güte Gottes sich in den Geschenken widerspiegeln, die wir unseren Kindern geben? Bestrafen Sie Ihren Jungen, wann und wie Sie meinen, es tun zu müssen, aber nicht zu Weihnachten. Der Weihnachtsabend kam heran. Wir hatten unserem Jungen nur eine Reihe von kleinen Gaben auf den Tisch gelegt. Unter seinen Weihnachtsteller aber hatte ich ihm einen Zettel geschoben, auf dem die Worte standen: Unverdienterweise ein Fahrrad. Weil wir das Weihnachtsgeschenk unseres himmlischen Vaters auch nicht verdient haben. Nach der Familienfeier unter dem Lichterbaum kam die Bescherung. Jedes von den Kindern ging an seinen Tisch. Unser Bernhard, nennen wir ihn einmal so, sah sich seine Sachen an, aber nichts konnte ihn besonders fesseln. Man merkte es ihm an, dass das Hauptgeschenk fehlte. Ich sagte ihm, hast du nun alles gesehen? Ja. Ich glaube nicht. Sieh dich doch einmal gründlich auf deinem Tisch um. Er warf noch einmal einen Blick auf die Sachen. Ich habe alles gesehen. Nun, dann heb einmal deinen Weihnachtsteller hoch. Er tat es und fand den Zettel. Geh einen Augenblick in das Nebenzimmer und lies, was darauf steht. Ich ging langsam hinter ihm her. Ich sah, dass beim Lesen eine starke Bewegung durch ihn hindurchdrang. Er kam mir entgegen und sah mich strahlend an. Vater! Er sagte nur das eine Wort. Aber in diesem Wort lag die ganze Seligkeit seines Herzens. Er fiel mir um den Hals. Sein heißer Wunsch war erfüllt. Dann holten wir gemeinsam das Fahrrad, das irgendwo versteckt worden war. Das nächste Zeugnis war besser. An jenem Abend habe ich gelernt, was unverdiente Gnade Gottes ist und dass wir am Weihnachtsfest das Evangelium als frohe Botschaft von der schenkenden Güte Gottes verkünden dürfen. Ich finde, diese Geschichte zeigt es nochmal so gut auf, diese Perspektive. Wenn der Junge das Fahrrad einfach so bekommen hätte, hätte ich es ein bisschen komisch gefunden, muss ich ehrlich sagen. Wenn es einfach hieß, übrigens, hier dein Fahrrad. Aber der Vater, der Pastor, hat in dem Punkt was ganz Wichtiges klargemacht. Er hat ihm klargemacht, unverdienterweise. Und du kriegst es, weil ich damit was zum Ausdruck bringen will. Weil ich habe auch unverdienterweise dieses Weihnachten ein Geschenk bekommen. Oder an Weihnachten ein Geschenk bekommen. Und das ist unser Messias, der Heiland, der Retter. Amen.